Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute über einen Psalm predigen darf. Der Apostel Paulus hat ja schon zu den Christen damals gesagt, in Epheser 5, Vers 19, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Irgendwie hätte ich gern den Apostel Paulus gesehen, wenn er das so gesungen hat, oder vielleicht hat er dann gesungen, den Psalm. Ganz sicher hat er getanzt dazu, denke ich mir. Und interessant ist auch bei den Psalmen generell, und deshalb freue ich mich, dass ich heute über den Psalm auch predigt, in Anbetracht des Todes von Roland, dass Leute, die wissen, dass sie bald sterben werden, ganz, ganz gern die Psalmen lesen oder aus dem Neuen Testament den Philipperbrief. Und ich denke, das hat einfach was. Das ist was Besonderes. Die Psalmen sind echt eine Schatzkiste. Und als ich vor ein paar Wochen in der Steiermark war, wir haben dort einen Teilurlaub verbracht und ich habe meiner Mutter gesagt, ich habe mir jetzt entschieden, ich werde über Psalm 84 predigen. Dann hat sie mir gleich einige Verse da zitiert draus und ich habe mir gedacht, wieso weiß sie das jetzt? Es gibt doch immerhin, wie viele Psalmen gibt es? 150. Und wieso weiß sie dann genau den Psalm 84? Seit ein paar Minuten weiß ich, dass ich, wenn ich der Irmgard gesagt hätte, ich werde über Psalm 84 predigen, wäre es genau das Gleiche gewesen. Hätte sie mir auch ein paar Verse zitiert, weil das ist ihr Lieblingspsalm, hat sie mir gerade vorher gesagt. Wenn ich das davor gewusst hätte, wo ist sie, die Irmgard, da, hätte ich dir den Vortritt gelassen, gell? Aber du kannst gern sonst nur ergänzende Worte danach dann anbringen. Genau, 50% der Psalmen, also ungefähr die Hälfte hat der David geschrieben. Den Psalm heute aber, den Psalm 84, das ist einer von den Söhnen Korachs oder von den Korathitern und die haben 11 Psalmen geschrieben. 11 von 150. Und wir steigen gleich ein mit dem Vers 1. Ich habe übrigens 3 Folien, Strophe 1, Strophe 2 und Strophe 3 von dem Psalm. Und alle, die dann nervös werden, weil ich schon bei der ersten Strophe so lang brauche, die kann ich beruhigen, weil Strophe 2 und 3 ist viel kürzer. Also nicht unruhig werden und verzweifeln und sich denken, au, das geht sich nicht aus heute mit dem Mittagessen und die Lasagne ist im Rohr und wah. Also es beginnt mit dem Vers 1, wie meistens, dem Chorleiter nach der Gittit von den Söhnen Korachs ein Psalm. 4 Sätze, kurze Sätze. Aber sie sagen schon einiges. Erstens einmal, für wen der Psalm ist, einmal zum Dirigent sozusagen oder zum Chorleiter nach der Gittit, das war wahrscheinlich ein Saiteninstrument, man ist sich nicht ganz sicher. Es kann auch die Art der Vortragsweise gewesen sein von den Söhnen Korachs. Und da wird es jetzt schon dann konkreter, die Söhne Korachs, die sind nämlich, also der Herr, der Korach, der taucht nämlich schon im vierten Mose auf. Und der taucht sehr unangenehm auf. Also das war kein Toller und kein Held, sondern das war jemand, der mit 2 anderen, die haben geheißen Datan und Abiram, falls jemand noch gerade Kindernamen sucht oder so, der Datan und Abiram, also die waren zu dritt und die haben 250 Männer um sich geschart, und haben einen Aufruhr angezettelt gegen Mose und Aaron in der Wüste. Weil sie waren auch Leviten, also die Söhne, der Korach, auch zu den Leviten gehört und die waren im Tempeldienst, also Stiftshütte war das damals und so weiter, aber sie wollten noch mehr, sie wollten in den Priesterdienst und sie wollten auch da näher sozusagen ans Allerheiligste kommen und haben deshalb zu Mose gesagt, sie finden es nicht richtig, dass immer sie das machen dürfen. Und der Mose hat gesagt, okay, wir lassen Gott entscheiden, wie er das sieht. Und man sieht denn, was passiert ist und wie Gott entschieden hat, nämlich alle sind umgekommen von diesen 250 Personen. Und dann steht aber was ganz Interessantes in 4. Mose 26, Vers 11 steht, aber die Söhne des Korach starben nicht. Also die hat Gott verschont damals. Und deshalb sind eigentlich diese 11 Psalmen, immer wenn man liest von den Söhnen Korachs, da ist schon mal so eine Gnade drüber. Also die wissen schon, Gott hat uns eigentlich begnadigt, er hat uns leben lassen, wir dürfen ihm weiter dienen. Und ja, diese Psalmen, diese 11 Psalmen zeugen einfach von einem gnädigen Gott und lustig ist auch, so vom Lobpreisteam her, in 1. Chroniker 25, wo es um diesen ganzen Dienst gegangen ist, da hat der König David 288 Personen hat der angestellt für Lobpreis. Nur so zum, ist irgendwie schon 288 Vollzeitler nur für die Musik, das ist schon einiges, gell? Genau, also dieser Psalm ist ein Liebeslied, wie eigentlich fast alle Lieder Liebeslieder sind. Und wir lesen uns jetzt einfach einmal die erste Strophe durch. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscher, mein König und mein Gott. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Man kann diesen Psalm aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ich habe zuerst einmal 4 gefunden, nachher kommt dann noch eine 5., damit es ein bisschen komplizierter wird. Die erste Perspektive ist irgendwie so klar, genauso wie wir es lesen, geschichtlich, historisch, okay, die Juden haben einen Tempel gehabt, zumindest seit Salomo, davor eben die Stiftshütte, und sie sehnen sich, nach was sehnen sich die Juden hier, wenn man das liest? Sie sehnen sich eigentlich nicht nach dem Tempel, sondern sie sehnen sich eigentlich nach der Gemeinschaft, nach Gott. Das wird in Vers 3 so deutlich. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Bin dann gespannt, ob die Predigt irgendwas verändert für den Lobpreis nachher. Gell? Ob man da sagt, man sitzt nicht nur da so und im Herzen, sondern oh mein Leib. Das heißt, die haben das körperlich ausgedrückt, dieses Lob für Gott. Und genau, diese Perspektive ist irgendwie so ganz einmal okay, eindeutig. Aber wie gesagt, der Paulus hat ja auch den Christen gesagt und sie haben ja auch diese Psalmen sich als Ermutigung vorgelesen oder gesungen. Und wir können das also auch gegenwärtig sehen, die Christen sehnen sich nach dem Gott, nach seinen Wohnungen, sie sehnen sich nach der Gemeinschaft hier. Ich habe das cool gefunden, wie die Eva vorher gesagt hat, sie sind in Schweden und am Sonntag wollten sie in die Gemeinde. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwie schon vorbildlich. Ich sage jetzt nicht, wie es bei mir in Kroatien war. Man sehnt sich nach der örtlichen Gemeinde, nach der Kirche, nach anderen Christen, um gemeinsam Gott zu loben. Aber, das ist jetzt die dritte Perspektive, Gott ist es ja nie um eine Religion gegangen, Gott ist es immer um die persönliche Beziehung gegangen. Darum ist auch die Perspektive wichtig, ich sehne mich nach der Gemeinschaft mit meinem Gott, also nach der persönlichen Beziehung zu Gott. Und die vierte Perspektive, und darum denke ich, ist es oft auch bei Leuten, die wissen, dass sie bald sterben werden. Übrigens, bei uns ist es ja genauso, wir wissen es nur nicht. Oder uns ist es oft nicht so gegenwärtig, wie der Daniel vorher gesagt hat, das kann ja jedem passieren. Okay? Aber die wissen das denn, und es drückt, dieser Psalm kann auch die Freude und die Hoffnung auf den Himmel, also auf die neue Erde, das gefällt mir besser als Himmel. Himmel, denkst du immer, was tue ich da oben auf der Wolke? So Heidi-mäßig oder so. Also Gott hat uns ja eine neue Erde gemacht, und da werden wir dort macht er uns Wohnungen, da werden wir vor Gott erscheinen und ihn loben. Und Jesus bereitet dir jetzt gerade eine Wohnung vor. Das ist so ein starker Gedanke aus Johannes 14. Gut, ich werde immer wieder so die Perspektiven wechseln, bis dann jeder komplett durcheinander ist. Und werde das Bestmöglichste versuchen, aus 35 Minuten zu machen. Der Psalmist hat Sehnsucht, er schmachtet, verwendet irgendwer das Wort nur in seinem Sprachgebrauch, schmachten, ich schmachte, ich habe das noch nie verwendet, glaube ich. Aber irgendwie, das drückt, die Sehnsucht drückt so ein schmerzliches Verlangen aus von etwas, was man vielleicht gar nicht haben kann. Und der Psalmist ist sogar neidisch auf die Vögel in Vers 4. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Das heißt, die dürfen in der Nähe sein von Gott. Gott, also Vögel sind ja in der Bibel immer wieder so ein Bild für das Geringste, für ganz wenig, für die Armen, für die Schwachen. Und selbst diese Geringsten finden bei Gott Platz. Und ich habe mich gefragt, wann habe ich das letzte Mal so eine Sehnsucht gehabt oder geschmachtet nach am Gottesdienst, nach Lobpreis, nach einer Predigt, nach einem geistlichen Buch, nach der Bibel, nach Gebet. Wann habe ich da das letzte Mal so eine Sehnsucht gehabt, wie dieser Psalmist, nahe an Gott zu sein? Und ich denke, dass jeder, auch wenn man die Worte vielleicht mittlerweile ein bisschen anders wählen würde, aber dass sie nichts geändert hat, sondern dass es heute nur immer so ist, dass wir als Menschen eine Sehnsucht haben nach Gott. Dass wir uns sehnen nach seiner Gnade, nach seiner Liebe und nach seiner Nähe. Das Problem ist, wir wissen es nicht. Oder ganz viele wissen es nicht. Wir fühlen uns leer, man fühlt sich leer, fühlt sich ausgelaugt. Man denkt, okay, bis dort und dorthin, da ist denn der Urlaub und da tanke ich denn auf. Im Urlaub merkt man, irgendwie so das Wahre ist es auch nicht. Oder ich trainiere bis dort und mit denen mache ich das. Es fühlt an nichts 100% aus, obwohl vielleicht die Dinge ja alle gar nicht schlecht sind. Aber wir fühlen uns leer. Und mir gefällt der Satz von den Fantastischen Vier, das Band. Die Werbung spielt dir vor, dass du brauchst, was du nicht hast. Und wenn du das Produkt nicht hast, dass du was verpasst. Also die Werbung steigt genau da ein, genau in unsere Leere. Und der Onlinehandel freut sich. Früher hast du den ja noch gedulden müssen, bis am Montag wieder das Geschäft aufsperrt. Heute, wenn du dich leer fühlst, kannst du dich vor den Computer setzen, schaust du mal, was es alles gibt, ein bisschen steigern, eBay, bei Amazon etwas kaufen und so, geht es einem schon wieder ein bisschen besser. Denn die Zeit, bis das Packerl kommt und danach ist es wieder irgendwie weg. Also und der Mose, der hat übrigens auch einen ganz lässigen Psalm geschrieben, den Psalm 90. Ihr seht schon, die Psalmen sind nicht chronologisch geordnet. Mose schreibt in Psalm 90, Vers 12, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und ich denke mir, immer wenn genau so eine Situation wie auch jetzt beim Roland ist und in der Gemeinde dennoch die ihm nahe gestanden sind, das spüren, denn verschieben sich auf einmal die Wertigkeiten. Dann denkt man auf einmal wieder anders, was ist jetzt eigentlich wichtig im Leben und so. Das Problem bei uns Menschen ist, wir sind so vergesslich. Wenn meine Schüler denn wieder kommen nach den Sommerferien, kann ich immer wieder bei Null anfangen, kommt mir vor. Deshalb wäre es so schön, wenn die Ferien kürzer wären, finde ich, also besser aufgeteilt, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber man sieht so beim Volk Israel, wie die da gewandert sind in der Wüste und ein super Erlebnis haben sie gehabt mit Gott und aber jetzt und für immer und ein paar Seiten später wieder genau das Gleiche. Oder bei den Richtern, oder egal wo. Und genauso ist es bei uns oft auch. Aber trotzdem sollte man genau die Zeiten nutzen, in denen man klarer und bewusster was sieht, um seine Prioritäten einfach zu ordnen. Und das bei uns ist es so, also die alttestamentliche Sicht, die versteht man ja. Dann denkt man ja, okay, damals war das halt so was Besonderes, der Tempel, die Vorhöfe, die Altäre. Der hohe Priester, der hat einmal im Jahr hat der in das Allerheiligste dürfen. Und wie ist es bei uns? Wir können immer mit Gott reden. Jeden Tag, auch in der Nacht, immer. Und was ist dort das Problem? Mir kommt vor, dass die Sehnsucht mit der Verfügbarkeit abnimmt. Das heißt, wenn was immer verfügbar ist, sehne ich mich nicht mehr danach, oder? In Kroatien war es so, da haben wir das Wasser nicht getrunken, das war so lässig, wie dann kommst du nach Vorarlberg, kannst du aus jedem Brünnele trinken und Wasserhahn und so. In Kroatien haben wir gedacht, machen wir es schön hier mit dem Wasser. 2 Tage da, ärgerst du über 1000 Sachen, aber das mit dem Wasser hast du wieder vergessen, wie schön das eigentlich ist. Und genauso ist mir es übrigens so bei meiner Frau gegangen, die war jetzt einmal 8 Tage auf Fortbildung. Was gibt's jetzt bitte da zum Lachen? Irgendwie, man hat sich so an den Luxus gewöhnt, dass man so eine lässige Frau hat und erst wenn sie denn weg ist, merkt man, irgendwie ist schon nicht so lässig ohne sie. Und das ist eben bei uns jetzt sicher schwerer und das ist auch ein Riesenthema vom Neuen Testament, diese Liebe, die denn immer wieder verblasst, dieses zu sehen, wen wir eigentlich haben in Gott und was er eigentlich uns alles geschenkt hat. Angefangen hat es, ich möchte dazu ein paar Bibelstellen aus dem Neuen Testament vorlesen, ich habe es mal aufgeschrieben, dass ich mir Zeit spare, weil wenn ich da suche, brauche ich wieder mehr Zeit. Angefangen hat es ja in Matthäus 27, Vers 51, wo Jesus gekreuzigt worden ist und dann steht, wo er den gerufen hat, es ist vollbracht und so weiter, da zerriss der Vorhang von oben nach unten. Und das ist das Evangelium. Der Vorhang ist zerrissen. Wir, schlecht, böse, also Dreck am Stecken, sagen wir mal so, jeder, können mit einem heiligen Gott nicht in Kontakt kommen. Der Felix hat gesagt, in Lustenau heißt es Usgschiesser. Ihr habt es wahrscheinlich nicht ganz richtig betont. Gell? Wir können normalerweise mit einem Gott nicht in Kontakt kommen. Im Alten Testament wird einem das bewusst, wie oft die sich reinigen haben müssen und was da alles für Vorschriften gegeben hat. Und da ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Jesus ist für dich gestorben. Und dann hat der Paulus geschrieben in Epheser 1, Vers 13, in Christus seid ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also, in Christus sind wir, nachdem wir das Wort der Wahrheit, das Evangelium unseres Heils gehört haben, zuerst hören und gläubig geworden seid, dann tun, vertrauen, sagen, ja, ich will, wie bei der Hochzeit eigentlich, ja, ich will dir vertrauen, dass du für mich gestorben bist, dass du alle meine Sünden wegnimmst, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Und dann geht es weiter in Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun durch das Blut Jesu, durch seinen Tod, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Also da bezieht er sich wieder auf dieses Heiligtum, auf dieses sich Gott nahen, den er uns bereitet hat als einen neuen Weg durch den Vorhang. Das ist durch sein Fleisch. Also wir haben jetzt Eintritt in das Heiligtum, weil Jesus uns einen neuen Weg gebahnt hat. Das heißt, wir können zu Gott, ob trotz unserer Fehler, unserer schlechten Gedanken, unserer Taten. Und das ist jetzt muss ich kurz auf Vers 10 vorspringen. Das ist jetzt die fünfte Perspektive, mit der man einen Psalm lesen kann. Das ist nämlich die prophetische Perspektive. Immer wieder kommt Jesus in den Psalmen vor. Und das hat der Schreiber da nicht gewusst. Das ist das Faszinierende. Und er schreibt in Vers 10, blicke doch Gott auf unseren Schild. In anderen Übersetzungen steht auf unseren König. Das ist so vom Wortstamm dasselbe. Schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Und der Gesalbte, hebräisch heißt es Massia, griechisch Christus. Der Psalmist, was der gewusst hat, war das, dass Gott einen König eingesetzt hat. Das war der Gesalbte. Und wegen dem, der hat so das Volk repräsentiert sozusagen, also schau nicht auf mich, Sünder, sondern schau auf den, den du erwählt hast. Das war natürlich nur ein Bild für später dann Jesus. Und genau. Und das heißt eben, wir könnten mit Gott so nicht in Kontakt kommen, sondern nur, wenn er auf Jesus schaut und uns denn sieht. Nur über Jesus funktioniert das. Und es gefällt mir so in Kolosser 1, 15 bis 23. Ich lese jetzt nur den Schluss, also 22, 23, Kolosser 1. Jesus hat Frieden zwischen Gott und den Menschen gemacht durch das unschuldige Blut seines Kreuzestodes. Er hat uns, also er hat dich, kannst deinen Namen einsetzen, er hat dich versöhnt, um uns heilig, tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Also mit uns ist gemeint uns, die wir das Evangelium gehört haben und geglaubt haben und das angenommen haben. Und vorher habe ich irgendwas mit Johannes 14 gesagt, dass Jesus ja gerade die Wohnungen vorbereitet. Und da liest man übrigens auch Johannes 14, Vers 6, niemand kommt zu Gott, niemand kommt zu meinem Vater, niemand kommt zu Gott, außer durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Und das, was ich vorher angesprochen habe, dass diese Sehnsucht indirekt proportional zur Verfügbarkeit ist, dieses Problem ist eigentlich ein Luxusproblem. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass wir immer mit Gott in Kontakt kommen können. Und der Oberwahnsinn ist jetzt folgendes. Bevor dieser Psalmist überhaupt da schreiben hat können, was er für Sehnsucht haben, und bevor wir Sehnsucht nach Gott gehabt haben, hat Gott Sehnsucht nach dir gehabt. Das finde ich eigentlich unglaublich, dass bevor dieser Psalmist das schreiben hat können und bevor wir überhaupt sagen können, Gott, ich liebe dich, hat er uns schon geliebt, schon lang davor. Zum Beispiel steht in Jeremia 31, Vers 3, ich habe dich je und je geliebt, also immer schon. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Also wenn man sich fragt, warum tut Gott seinem geliebten Sohn Jesus sowas überhaupt an, da steht's. Aus Liebe. Weil Gott Sehnsucht nach dir hat. Gott hat Sehnsucht nach dir. Und ich habe vorher gesagt, man fühlt sich oft leer und so. Augustinus hat das schön formuliert, der Kirchenvater vor vielen Jahren, ungefähr 400 nach Christus. Zu dir hin, o Gott, hast du uns erschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und was haben die Kinder da vorher so lässig, da die Bilder, die eine Geschichte mit dem verlorenen Sohn? Es war brutal, das kleine Haus da. Der hat ja einen Palast gehabt, gell? Aber egal. Man hat gesehen, wie der verlorene Sohn zurückkommt zu seinem Vater. Und genau diese Sehnsucht, wie der Vater da dem Sohn entgegengerannt ist, genau von der Sehnsucht reden wir hier. Genau die Sehnsucht hat Gott nach dir. Und der verlorene Sohn hat auch gedacht, mein, ich möchte einmal das und das und das. Sein Herz hat keine Ruhe gefunden. Richtiges Glück ist, bei Gott zu sein, in Gottes Nähe zu sein. Und das ist eigentlich das, was sich jeder wünscht im tiefen Inneren, diesen inneren Frieden, dieses Glück. Glückseligkeit nennt die Bibel das, Makarios, griechisch im Neuen Testament. Und hier bei uns im Psalm kommt es dreimal vor. So bin ich auch irgendwie auf den Psalm 84 gekommen, weil ich mich mit dem Thema Glück befasst habe. Und mir ist aufgefallen, im Psalm 84 kommt dreimal vor, wie man glücklich wird. Also wir wünschen am anderen ja oft viel Glück, denn schauen wir uns einmal an, was das eigentlich heißt. Wer ist glücklich? Vers 5, glücklich sind, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Denn, Vers 6, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, Zuversicht ist in seinem Herzen. Und Vers 13, Herr der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Also, wer ist glücklich? Drei Dinge. Der in seinem Haus wohnt, der praktisch in der Nähe ist von Gott. Praktisch, wie schaut das aus? Man kommt am Sonntag in Gottesdienst zum Beispiel. Man dankt Gott vor dem Essen, das ist eine super Angewohnheit, das hat Jesus auch gemacht. Man ist dankbar für Gott, für das, was er schenkt. Man nimmt sich Zeit zu zweit mit Gott. Man redet mit anderen, da ist die Kleingruppe eine super Sache. Man tauscht mit anderen seine Gedanken aus, man liest mit anderen in der Bibel. Man schaut auch, mit was man seine Gehirnzellen füttert sozusagen. Was höre ich die ganze Zeit, was lese ich, was schaue ich. Und glücklich ist, der in seinem Haus wohnt, denn glücklich ist, dessen Stärke in dir ist. Das ist auch immer so ein Thema, das zieht sich durch die Bibel wie ein roter Faden, dass wir eigentlich als Christen eigentlich nicht wirklich viel kennen. Eigentlich, irgendwann kommt man drauf, Gott muss es machen, nicht ich. Und wir sehen den auch in Vers 7, wir sind übrigens schon bei der zweiten Strophe, wir sehen dann in Vers 7, dass die Bibel ganz realistisch auch beschreibt und auch der Psalmist, es gibt nicht nur schöne Tage im Leben, es gibt auch Tränentäler, es gibt auch Zeiten, in denen es einem nicht gut geht. Und dieses Glücklichsein, von dem die Bibel redet, wird man immer unabhängiger von den äußeren Umständen. Also dieses Glückselige, das ist nicht nur mit den äußeren Umständen irgendwie gekoppelt. Und obwohl es natürlich schön ist, wenn es einem gut geht und wenn man gesund ist und so weiter. Der Paulus hat geschrieben, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, obwohl der Paulus eigentlich ein kräftiger Typ war. Aber auch er hat gesehen, eigentlich, er braucht einfach Gottes Kraft. Und man sieht in Vers 8, dass Gott die Kraft nicht man bekehrt sich und dann kriegt man so und jetzt kriegst du noch ein Paket Kraft dazu. So wie bei uns alle im Gottesdienst, die zum ersten Mal kommen, kriegen ja so ein Päckle, passt. Und so bei der Bekehrung, so, du kriegst jetzt Kraft. Das geht nicht. Das wäre so ähnlich, wie wenn ich bei einer Mountainbike-Tour mir denke, okay, ich isse davor 500 Gramm Nudeln und nachher fahre ich 20 Stunden. Geht auch nicht, da ist mir nur schlecht und ich kann gar nicht fahren. Gell? Also ich muss immer wieder Pause machen, immer wieder einen Riegel sozusagen essen und so spüre ich das auch, dass wir, wenn wir als Christen einfach unterwegs sind mit Gott, dass er uns dann immer im richtigen Moment Kraft gibt. Und ja, ich bin jetzt nach 17 Jahren, habe ich meine Arbeitsstelle gewechselt. Mir ist es fast vorgekommen wie eine Scheidung. Das war echt irgendwie, ja, emotional. Und warum macht man sowas? Damit man schöne Abschlussrede halten kann, beziehungsweise damit man ganz viel Lob kriegt für das alles, was man getan hat, weil wenn man nicht wechselt, kriegt man das ja nicht. Dann ist ja normal, dass du da bist. Das habe ich gemerkt. Also bitte wechselt einmal eure Arbeitsstelle, dann kriegt ihr gutes Feedback so. Und ich habe mir bei der Abschlussrede habe ich mir überlegt, was sage ich, was möchte ich sagen und so. Wie hier habe ich auch nur begrenzte Zeit zur Verfügung gehabt, beziehungsweise habe ich gewusst, alle wollen Mittagessen. Und ich habe meinen Kollegen gesagt, was meine Kraftquellen sind. Dass meine wichtigste Kraftquelle Gott ist. Weil in 17 Jahren Arbeit ist nicht immer alles nur lässig. Und wenn man sowas vor den Kollegen sagt, die wissen einen ja genau, wie es einem geht und wie man tut und kennen einen ja dann schon genau und so. Und das hat mir taugt, dass ich das so bezeugen habe können, weil die das ja oft dann anders einordnen, die denken, man ist einfach so gut. Aber in Wirklichkeit ist es der Heilige Geist in einem, der das macht. Und wenn man dann in der Früh auf dem Rad sitzt und sich denkt, bah, irgendwie habe ich halt keinen Plan oder ich kann nicht oder ich bin schwach oder ich bin irgendwie, aber bitte mach du das, dann ist das einfach lässig. Das heißt nicht, dass es ohne Gott nicht gehen würde. Aber ich glaube, dass es nicht so gut gehen würde. Und dass Gott das Resultat dann am Schluss auch noch so lässig macht. Und dass man in ihm so gelassen sein kann. So, dass er, weil er einfach sagt, er schenkt dir das. Also ich möchte es nicht anders haben. Und wenn wir durch das Tränental gehen, dann macht er das zu einem Quellort. Das heißt, diese Täler sind nicht umsonst. Und Gott schickt uns nicht gern durch Tränentäler. Jeder, der Vater oder Mutter ist, der weiß das, wie es einem geht, wenn das Kind ungerecht behandelt wird. Oder wenn es heimkommt und irgendwas ist ganz schlimm und so, wie man da mitleidet und man möchte es begleiten und man möchte da mit und es geht einem gar nicht gut, nur weil es dem Kind eigentlich nicht gut geht. Es ist voll unfair, finde ich. Also wenn du Vater oder Mutter bist, dann bist du so abhängig von deinen Kindern, weil wenn es denen nicht gut geht, geht es dir selber auch nicht gut. Und aber das ist ja nur ein ganz kleines Bild, wie es Gott geht, wenn wir durchs Tränental gehen. Wie er da mitgeht, wie er da mitleidet. Und, aber er macht es zu einem Quellort. Er ist dabei und er segnet einen da, er trägt einen da durch. Und auch wenn man oft ganz viel Fragezeichen hat und uns schwer ist. Aber er schenkt immer wieder Kraft. Und das Ziel ist, dass wir dann einmal bei ihm sein werden. Und ja, mir gefällt das Realistische an der Bibel. Und Jesus sagt ja, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Aber tun wir das denn auch wirklich? Oder versuchen wir eben unsere Lehre mit anderen Sachen zu füllen? Wenn wir beten, der Psalmist hat Gott, den er anbetet in Vers 9, super beschrieben. Einmal als Herr, Gott der Herrscher, das ist der Herr Zebaoth, das ist der souveräne Gott, der Gott über alle Engelwesen und so weiter, der Herrscher. Bitte hör du mein Gebet, vernimm es Gott Jakobs. Und auf der anderen Seite weiß er, Gott ist auch der Gott vom Stammvater Jakob. Jakob bedeutet übrigens, Ah, das darf ich jetzt nicht sagen, falls jemand sein Kind so genannt hat, weil das ist nicht positiv. Nein, aber mittlerweile ist es ja anders als früher. Früher war ja der Name Programm, das ist ja heute nicht mehr so. Zumindest, wenn man es nicht bewusst macht und so. Aber auf jeden Fall, der war schon gerissen, der Jakob. Und der war eigentlich, also auf einer moralischen Skala, wenn man jetzt Abraham, Isaac und Jakob nimmt, war der weit abgeschlagen auf Platz 3. So, sagen wir mal so. Und er nimmt aber den und nicht den Gott Abrahams oder so, sondern den Gott des Überlisters, den Gott des Betrügers, den Gott, der für Unwürdige da ist. Bitte hör du mich. Also beide Seiten sind ihm bewusst von Gott. Und wenn man auf Gott schaut, die dritte Strophe, blicke doch Gott auf unseren Schild, schaue an das Gesicht deines Gesalbten, das haben wir vorher schon kurz angeschaut, mit dem Kolosser 1 prophetisch zu verstehen, sagt er, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich hoffe, das macht euch nicht nervös, dass ich das Kabel immer da rausziehe, aber das zieht es irgendwie immer so runter. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Also ein Tag im Vorhof ist besser als sonst 1000. Also noch nicht einmal so die ganz intensive Beziehung zu Gott. Aber 1000-mal besser als weg von Gott. Und wenn wir jetzt so die Urlaubsfotos anschauen, so nach dem getanen Urlaub, und man tauscht so aus, und wer ist brauner als der andere, das heißt, ja, wer hat sich mehr erholt und so, da gibt es ja so die Dinge, und wer hat das klarere Wasser und mehr Fische und höhere Berge und so. Eigentlich ist die Frage überhaupt nicht, wo warst du, sondern wie warst du dort, wo du warst? Naja, halt, warst du mit Gott da? Ist Gott mit dabei gewesen? Kannst du sagen, ich habe dort Gemeinschaft gehabt mit Gott, ich habe da einen inneren Frieden und eine Freude und eine Ruhe gehabt? Oder habe ich da irgendwas sonst gemacht? Also, ja, wir Christen haben es eigentlich 1000-mal besser, könnte man hier so rauslesen, oder? Wir haben es 1000-mal besser. Wir müssen eigentlich brutal dankbar sein, dass wir Gemeinschaft haben können. Und zwar, eigentlich haben wir es 2000-mal besser, weil da geht es ja noch um die Vorhöfe. Wir haben ja Zutritt zum Allerheiligsten sogar. Und wenn er so an Gott, den Herrn, denkt, dann sagt er so ein schönes Bild. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Luther übersetzt mit, kein Gutes vorenthalten den Frommen. Also, Gott ist Sonne und Schild. Was heißt Sonne? Sonne ist lässig, ich sage immer den Schülern, die Sonne geht ja nicht unter. Gott sei Dank. Also irgendwann denn schon, aber zur Zeit noch nicht. Wir sehen es halt nicht, oder? Aber die Sonne ist fix. Gott ist immer da. Und die Sonne ist eine Energiequelle, ist die Energiequelle, die alles Leben ermöglicht überhaupt. Es ist so ein cooles Bild. Die Sonne erhält die Dunkelheit, gibt uns Orientierung. Und Gott schützt und verteidigt uns, das Schild. Wie Vater oder Mutter sein Kind schützen und verteidigen. Und wird da irgendwas Gutes uns vorenthalten? Das hat auch schon der Paulus die Römer gefragt, in einer rhetorischen Frage. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wird er uns nicht alles schenken? Also er möchte uns alles schenken. Und Schluss noch, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Glücklich ist der Mensch, der das Angebot angenommen hat von dir. Genauso wie der verlorene Sohn in die Arme von seinem Vater kommt. Und wenn du das Angebot noch nicht angenommen hast, wenn du noch nicht angekommen bist zu Hause, dann komm doch einfach nach dem Gottesdienst nach vorne. Übrigens ist mein Bruder heute auch da, können ruhig mehrere kommen, der macht das brutal gern, das Übergabegebet mit jemandem sprechen. Also ich mache es auch gern, aber er macht es öfters, glaube ich, als ich. Und Gott sehnt sich nach dir. Gott sehnt sich nach dir. Und wir sehnen uns auch nach ihm. Ich möchte, während die Lobpreisband nach vorne kommt, heute haben wir nur Lobpreis, gell, im Gottesdienst. Psalm ist ja auch Lobpreis. Ich habe heute nicht gesungen, aber wir lesen einfach nochmal gemeinsam durch. Ab Vers 2. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscher, mein König und mein Gott. Glücklich sind die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Zuversicht ist in seinem Herzen. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Herrscher, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Blicke doch, Gott, auf unseren Schild. Schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Amen.